Ich muss sagen, wenn ich so durch die Reihen gucke, erkenne ich die Macht der Gewohnheit. Es ist so, als ob die Zeit, dass wir dort drüben uns versammelt haben, gar nicht existiert. Nach so vielen Monaten sitzen die Geschwister genau an der Stelle, wie sie vorher gesessen haben. Ja. Es ist unglaublich. Unglaublich. Liebe Gemeinde, wir sind heute... Ich möchte meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Wir feiern heute gemeinsam ein Bergfest. Bergfest deswegen, weil wir genau im Mittelpunkt, in der Mitte des Johannesevangeliums angekommen sind. Wir sind im Kapitel 11. Das Johannesevangelium hat ja nur 21 Kapitel und wir sind heute genau in der Mitte, 10 davor, 10 danach. Und das Evangelium des Johannes hat uns etliche spannende Stunden gebracht und wirklich hat uns Gott sehr gut vorgestellt, unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen, nur mal für die vielleicht, die die Strecke mitgemacht haben und für die Geschwister und Menschen, die die Strecke nicht mitgemacht haben. Man kann das sehr gut zusammenfassen in 3x7. Ja, nicht nur Kapitel 21, 3x7 ist 21, sondern 3x7, weil es geht um 7 Zeichen, es geht um 7 Reden des Herrn Jesus und es geht um die 7 Ich-Bin-Worte. Man kann sich schön in dem Johannesevangelium danach so ein bisschen orientieren, in welcher siebener Reihe bin ich und wie weit bin ich vorangekommen. Der Text heute zeigt uns, dass wir recht weit gekommen sind und er leitet eigentlich einen ganz neuen Abschnitt ein. Der Text ist sehr lang, Geschwister, möchte ich ein bisschen zum Umfang erzählen, damit wir uns sehr gut einordnen, einfinden können. Das Johannesevangelium Kapitel 11 leitet einen neuen Abschnitt im Johannesevangelium ein. Es bildet eigentlich den Abschluss des öffentlichen Dienstes unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir den Text heute lesen, dann lasst uns vor Augen halten, dass wir so näher am Ende des Dienstes stehen. Das meiste ist getan, das meiste ist gesagt. Der Herr Jesus wird jetzt sehr viel Zeit investieren. Sehr bald, im Kapitel 13, wird er sehr viel Zeit investieren für seine Jünger. Aber das, was er in der Öffentlichkeit sagt und tut, das ist das meiste schon getan. Zu diesem Zeitpunkt, also Johannes 11, hatte Jesus bereits schon 6 Zeichen getan und die Auferweckung des Lazarus wird das letzte, das 7. Zeichen sein im Johannesevangelium. Das heißt, das ist das Letzte, was die Öffentlichkeit sieht. Er wird es nicht mehr viel tun. Die Auferstehung des Lazarus wird das letzte Zeichen sein. Die großartigen 7 Reden sind vorbei. Er hat alles gesagt, ja. Die Öffentlichkeit wird nichts mehr zu hören bekommen. Und wir sind dabei, das 5. Ich-Bin-Wort von Herrn Jesus heute zu studieren. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auch dieses 5. Ich-Bin-Wort ist auch das letzte Wort, das die Öffentlichkeit mitbekommt. Die anderen 2 Worte, das werden nur die Jünger mitbekommen. Alles andere hat Herr Jesus schon quasi im öffentlichen Dienst an die Nation Israel, an Menschheit getan und gesagt. Und somit ist das eigentlich... Unser heutiger Predigtext beinhaltet das letzte Zeichen und das 5. Ich-Bin-Wort, aber mit anderen Worten ist das nichts anderes wie das Testament unseres Herrn Jesus im Johannesevangelium. Also das, was er jetzt sagt im Kapitel 11, das ist eigentlich das Testament. Also mehr wird er nicht sagen, mehr wird auch nicht passieren. Er rundet ab. Ja, unser Predigtext ist also ein Testament für das ungläubige Nation seiner Zeit. Und man muss leider sagen, dass sie leer ausgehen. Das ist sehr schade. Er wird nachher sagen, die Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und an diesem Beispiel Lazarus wird er das richtig zeigen, was das bedeutet. Er wird zeigen, wer er wirklich ist. Ja, das ist das Letzte, was wir sehen werden. Die Auferweckung des Lazarus ist das also das letzte Zeichen, wie ich schon gesagt habe. Und das ist übrigens auch das Zeichen von Jona. Das Zeichen von Jona, die Auferstehung. Natürlich hat Herr Jesus das auf seine eigene Auferstehung zugewandt oder angewandt. Aber das ist ein Beispiel, das wir zuvor sehen. Und die Auferweckung des Lazarus, das ist das erste von den 3 Auferweckungen, die Israel erleben wird. Die Auferweckung des Lazarus ist die erste. Dann werden sie erleben die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und die letzte, die sie erleben werden, das wird passieren in Offenbarung Kapitel 11. Was haben die 3 gemeinsam? Die erste und die dritte ist ausschließlich für Israel gedacht. Und die mittlere, die Auferstehung unseres Herrn, das ist für Gemeinde und Israel gedacht. Also somit merken wir, dass die Auferstehung des Lazarus einen Punkt setzt an den großen Dienst des Herrn Jesus Christus. Und das ist ein Punkt nicht nur in seinen Zeichen, sondern auch in seinen Wundern. Wir werden also sehen, dass das auch die dritte Auferstehung insgesamt ist. Wir haben die Evangelien, kennen auch weitere Auferstehungen. Wenn wir andere Evangelien lesen, wie Markus 5 zum Beispiel, dann lesen wir, wie Herr Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 7, lesen wir, wie Herr Jesus den Sohn der Witwe auferweckt hat. Aber diese Auferweckung, die wir heute Morgen studieren werden, das ist eine Auferweckung, die hat eine besondere Dimension und Größe. Sie hat eine besondere Bedeutung. Lazarus war sicher tot. Ja? Gegenüber allen anderen Toten, die vorher tot waren, Lazarus war sicher tot, er war schon 4 Tage tot. Und da ist der Prozess der Verwesung schon längst in Gang gewesen. Also er war wirklich tot. Und wenn wir diesen Text lesen werden, dann werden wir sehen, dass da Jesus das zusammenfassen wird und sagen wird, die Auferweckung des Lazarus, sie dient eigentlich zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Das ist das Ziel. Am Ende seines Dienstes, am Ende seines Wirkens auf Erden, wird er nochmal eine Auferweckung bringen. Und diese dient ausschließlich zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Ich möchte gemeinsam mit euch den Text lesen. Er ist etwas längerer Text. Ich beginne erstmal in Abschnitten zu lesen. Johannes 11, werden wir lesen, ab Vers 1 bis 16. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihre Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihn sagen, Herr, sieh, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lass uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus aber antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Da sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen einige Jünger, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Die meinten aber, er rede von leiblichem Schlaf. Da sagte es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Also, ich weiß nicht, wie ihr euch dabei fühlt, aber wenn ich persönlich den Text lese, habe ich den Eindruck, ist unheimlich inhaltsreich. Inhaltsreich an Ereignissen, an Meinungen. Ich habe den Eindruck, da ist ein halbes Dorf versammelt und jeder hat irgendeine Meinung. Ja? Und jeder Mensch hat etwas zu melden und jeder Mensch hat eine Option zum Ereignis. Ich persönlich kann die ganze Dimension dieser Geschichte nicht wirklich fassen. Ich beschäftige mich damit ein wenig länger und ich komme immer wieder an meine Grenzen. Es sind so viele Menschen um Jesus und jeder von ihnen hat so seine Schau der Dinge. Und jeder versucht das irgendwie zu deuten, was dort passiert. Und die Geschichte beginnt mit einer ganz kurzen Meldung, Lazarus ist krank. Mit dieser Meldung wird der ganze Stein ins Rollen gebracht. Lazarus ist krank und damit meinten die Schwestern, Herr Jesus, komm, es ist Zeit, dass du kommst. Das ist nicht die perfekte Kommunikation. Ja? Also so kommuniziert man nicht, dass man einfach informiert und denkt man, da wird irgendwas in Gang gesetzt. Aber ich glaube, dass die Schwestern hier dem Herrn nicht vorschreiben wollten, was er zu tun und zu lassen hat, sondern sie haben einfach in der Freude gesagt, Lazarus ist krank, wir haben also eine Not und es ist Zeit, wir brauchen Hilfe. Und es ist interessant zu bemerken, wie diese Nachricht kommuniziert wird. Es wird nicht kommuniziert, ja, weißt du, wir haben ein Problem oder wir hätten mal gerne, dass du uns hilfst, sondern es wird gesagt, den, den du lieb hast, ist krank. Ja? Da wird an die Liebe Gottes appelliert und wird, das kann man natürlich nur sagen, wenn man sich wirklich dessen bewusst ist, dass Lazarus geliebt wurde. Scheinbar hat Jesus zu seinen Lebzeiten das deutlich klar gemacht, dass er Lazarus lieb hat. Und ich glaube, das ist ein kostbares Gut, wenn Menschen auf dieser Erde leben und wissen, dass er Jesus sie lieb hat. Und das ist auch gut, wenn auch für Lazarus war es gut, aber jetzt profitieren die Schwestern davon, indem sie einfach Herr Jesus daran erinnern und sagen, den, den du lieb hast, der ist krank. Und dann alles bei Jesus überlassen und schauen, was passiert jetzt. Wie reagiert der Herr auf diese Nachricht, wenn geliebte Person krank ist. Interessant, dass Herr Jesus gleich so ein bisschen die Spannung aus der ganzen Geschichte nimmt und sagt, die Krankheit, die Lazarus hat, die ist nicht zum Tode. Und damit erklärt er schon gleich so ein bisschen die Absicht, wofür die Krankheit da ist. Das ist für uns ein wenig schwer nachzuvollziehen, weil wenn wir die Krankheit besitzen, egal welche, die beste Krankheit taugt nichts, ja, sind wir so stark auf die Krankheit fokussiert. Die Krankheit bindet unsere Meinung. Wir sind der Schmerz, der fokussiert uns auf das Jenseits, auf Diesseits. Wir sind oft nicht in der Lage, unsere Fantasie oder unsere Vorstellung schweifen zu lassen, weil wir so sehr mit dem Schmerz verbunden sind. Denken Sie einfach mal an Zahnschmerz. Ja? Da denken Sie nicht an Urlaub. Da sind Sie mit dem Schmerz verbunden. Und so hier. Aber Jesus sagt hier im Vers 4, damit sie es richtig einordnen können, als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern nur zur Verherrlichung Gottes. Die Krankheit, die Gott verherrlichen soll, ja, das ist etwas, was wir, glaube ich, so nicht einordnen können. Ne? Also es gibt Krankheiten, die Gott verherrlichen können. Denken Sie einfach an Kapitel 9, wo ein Blindgeborener da war und die Jünger haben schon gefragt, na, hat der gesündigt oder haben die Eltern gesündigt? Und Jesus sagte, nein, nein, weder die Eltern noch er hat gesündigt, sondern diese Blindheit ist da, damit Gott sich verherrlichen kann. Also merken wir, dass Herr Jesus hier deutlich etwas kommuniziert, was uns hilft, die Absicht dieser Ereignisse zu verstehen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie sieht so eine Verherrlichung Gottes aus? Wenn diese Krankheit dafür da ist, damit Gott sich verherrlichen kann, wie sieht die Verherrlichung Gottes hier aus? Und bevor diese Verherrlichung Gottes, oder bevor es gezeigt wird, wie so eine Verherrlichung Gottes aussieht, bekommt die Geschichte einen Titel, meines Erachtens. Und ich finde, dass dieser Satz uns sehr deutlich macht, was passiert in Vers 5. Jesus hat aber Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und dieser Satz hilft uns zu verstehen, dass alles, was Herr Jesus tut, da ist keine negative Absicht, keine schlechte Emotion, kein böser Gedanke, da ist nichts dahinter. Sondern alles, was jetzt kommt, ist die pure Liebe unseres Heilandes zu dieser Familie. Und das ist schon viel wert, wenn wir das genauso halten können für uns. Wenn wir unser Glaube das fassen kann, dass das, was Herr Jesus tut, für mein Leben, für mich persönlich, in Krankheit oder außerhalb der Krankheit, dass es gut ist für mich. Wenn das unser Glaube fassen kann, dass es für mich, für mein Leben, dass es gut ist. Die Bibel hinterlässt uns das ja so deutlich. Jesus aber hatte Maria lieb und Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Tun Sie mal Ihren Namen da rein und diesen Satz könnten wir genauso auf uns selbst ummünzen und aneignen. Dann lesen wir den Vorgang, er blieb aber noch 2 Tage da. Und dann denken Sie, Moment mal, jetzt passt aber gar nichts mehr zusammen. Einer sagst du, Herr Jesus, du liebst sie und dann sagst du, du zögerst. Wie soll man das zusammenbringen? Ja? Wie soll man das zusammenbringen? Ich bin für die Geschichte heute sehr dankbar, die uns klar lehrt, dass Gott seine Liebe anders kommuniziert, wie wir uns vorstellen. Aber am Ende ist das gut für uns. Ja? Wir würden ja gerne unserem Herrn vorschreiben, wie er seine Liebe zu äußern hat, wie er seine Liebe zu formulieren hat. Das würde man gerne vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Aber so ist der Herr nicht. Der Herr sagt, Vers 5 sagt, dass das, was jetzt kommt, ist Liebe. Aber gleich kommt der Vers 6 und in diesem Vers steht, er blieb aber noch 2 Tage dort, wo er war. Also Jesus hat keine Eile, weil er Gott einfach nicht zu spät kommen kann. Bei Gott gibt es heute, bei Gott gibt es nicht gestern und nicht morgen, es gibt heute. Er kommt einfach nicht zu spät. Ja? Das können wir machen. Wir können zu spät in den Bus einsteigen, wir können zu spät in den Flieger einsteigen, ja, aber bei Gott ist das nicht möglich. Er steigt nie zu spät ein noch aus, er ist immer pünktlich. Und das ist das Spannende, dass Jesus einfach wartet. Diese Spannung wird nachher aufgelöst, wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif wird, wird Gott genau das zeigen. Aber jetzt sagt er, als die Zeit reif ist, sagt er zu den Jüngern, jetzt lass uns hingehen. Und jetzt begreifen das die Jünger nicht, denn vorher war er gerade von den Pharisäern und Schriftgelehrten von Juden gesucht worden. Der sollte wirklich gesteinigt werden. Der war echt in Engpässen. Und sagt Jesus, lass uns hingehen zu Lazarus. Und das verstehen die Jünger nicht. Da merken wir, dass die Taten der Liebe unseres Herrn Jesus Christus für uns oft nicht greifbar sind. Wir schaffen es nicht, das ist nicht unser Format. Ja, wir wollen das so gerne in unser Format, aber er handelt anders, als wir es gerne vorstellen. Und er sagt, lass uns da hingehen. Da sagen die Jünger, wie geht denn das? Die wollten dich doch gerade umbringen, jetzt gehst du dahin. Und da muss der Jesus eine Wahrheit vermitteln, und das ist ja auch wichtig für uns, dass es einen Tag gibt, auch einen Tag in ihrem und meinem Leben. Und solange es einen Tag gibt, werden sie leben. Das gibt uns Mut und Freiheit für Leben. Jesus sagt uns in dem Text in Vers 9, Jesus antwortet, hat nicht der Tag 12 Stunden, wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht. Wenn jemand hier da ist, der den Tag verlängern kann, um ein paar Sekunden, bitte mal aufstehen. Oder vielleicht verkürzen. Na doch nicht. Also ist meine Hoffnung aufgegangen, dass da keiner geben wird. Und genau das veranschaulicht Herr Jesus hier und sagt, so wie wir den Tag nicht verkürzen, nicht verlängern können, so ist auch das Wirken unseres Lebens. Sie können zu ihrer Lebensspanne weder etwas zusetzen noch verkürzen. Wenn Gott uns etwas zugemessen hat, dann dürfen wir in diesem Zeitraum leben und wirken, mit Mut und Freiheit. Das ist nämlich ein Glaubensinhalt, dass Gott Leben gibt und Tage gibt und in diese Tage Leben hinein, die wir ausleben dürfen. Da sollten die Jünger verstehen, dass der Plan Gottes nicht nach menschlichen Aktivitäten sich richtet, nach Not oder Angst der Menschheit, also in dem Fall Lazarus ist krank, beziehungsweise die Juden wollten ihn töten, sondern dass es eine Uhr Gottes gibt und alles richtet sich nach dieser Uhr Gottes. Und das ist eine Lektion, die sie lernen sollten. Und dann sagt er Jesus in Vers 14, da sagt er ihnen frei heraus, weil sie es einfach nicht begriffen haben, übrigens, dass Lazarus jetzt tot ist, das weiß Jesus von sich aus. Die erste Nachricht, dass er krank war, das wurde ihm kommuniziert. Aber jetzt kommuniziert Jesus den Tod des Lazarus an die Jünger und sagt, Lazarus ist tot. Das hat ihm keiner gesagt. Jesus kommuniziert den Jüngern und sagt, Lazarus ist tot. Und er sagt das nicht so deutlich, bis sie das nicht begriffen haben. Also die haben erstmal gedacht, der schläft. Und meistens, wenn die Menschen schlafen, wird es ja besser. Wir werden plötzlich kurz vorm Tod noch richtig gute Diagnostiker. Und Jesus sagt dann ganz offiziell so, Jungs, der ist tot. Ja, da lebt nichts mehr. Und dann begreifen sie es. Und dann gibt es einen Menschen, Thomas genannt, den finde ich persönlich sehr charmant, der Mann, der ist sehr vorbildlich für mich, weil ich glaube, das ist der Einzige, der verstanden hat, was Jesus ein paar Verse davor gesagt hat. Ich glaube, dass das der Einzige ist, der die Aussage, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, der das wirklich reflektiert hat und verstanden hat. Der Thomas sagt nämlich in Verse 15, Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ja? Also sagt der Thomas sich, na warte mal, wenn die Krankheit nicht zum Tode ist, sondern zur Verherrlichung Gottes, da will ich ein Teilnehmer an der ganzen Sache. Ich will dabei sein. Ich will da mittendrin sein. Ich will nicht einfach ein Zuschauer sein. Ich will dabei sein. Und ich finde das so erstaunlich an diesem Mann. Das ist ein Ausdruck des Glaubens, finde ich. Und ich glaube, dass er der Einzige ist, der den Vers 4 wirklich verstanden hat, was da passiert ist. Ab Vers 20 ist Jesus vor Ort und bekommt ein ganz neues Bild von dem Geschehen. Das ist schon mittlerweile 4 Tage vergangen, also 1 Tag, bis die Botschaft angekommen ist bei Jesus, die erste Botschaft. 2 Tage hat er gezögert und dann hat er noch 1 Tag den Weg angelegt zurück. Also 4 Tage sind vergangen und diese 4 Tage waren auch notwendig, damit man sicher gehen kann, Lazarus ist tot. Für unsere Begriffe ist er sicher, wir beerdigen hier in Deutschland ohnehin schon manchmal eine Woche oder 2 Wochen später, je nachdem, wie die Hinterbliebenen in der Lage sind. Aber in der Kultur dort wird das nicht so lange gezögert. Die Hitze, die Umstände, die dort herrschen, der Verstorbene wird auf schnellsten Wege beerdigt. Ja? Und hier sind also 4 Tage vergangen, der Lazarus ist beerdigt und jetzt ist Jesus unterwegs zurück und kommt an. Und ich möchte gerne diesen Text lesen, ab Vers 20 bis Vers 34, möchte gerne mit euch lesen, Vers 20 oder Vers 17. Als Jesus kam und fand der Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen, Bethanien aber war nahe bei Jerusalem etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in der Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief die Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Und dieser Text zeigt für mich persönlich, wie der Unglaube angesichts des Todes reagiert. Ja, das ist eine Reihe von Menschen, die angesichts des Todes eine Reaktion zeigen. Und diese Reaktion ist eigentlich der Unglaube. Und wisst ihr, womit der Unglaube beginnt? Wo ist der Ansatz dieses Unglaubens? Der Vorwurf. Beide Schwestern, erstmal die Martha sagt: Unglaublich. Wärst du hier gewesen, Herr Jesus, wäre das nicht passiert. Da ist ein Vorwurf drin. Du lässt zu, dass mein Bruder stirbt. Und mit diesem Vorwurf beginnt auch der Unglaube. Unglaube lässt zu, dass Jesus zu spät kommt, dass der Tod Macht hat in der Abwesenheit von Jesus. Und Jesus antwortete mit einer Zusage: Dein Bruder wird auferstehen. Ich meine, wie würden Sie diese Aussage auffassen, wenn Ihr naher Mensch verstorben ist? Sie wirft ihm vor, dass mein Bruder tot ist, weil du nicht da gewesen bist. Und Jesus antwortet in Vers 23 mit einfacher Zusage: Dein Bruder wird auferstehen. Und dann beginnt eine kleine Diskussion, wo Martha erstmal lernen musste und sagen musste: Ich weiß wohl, dass eine Auferstehung am jüngsten Tage geben wird. Ich weiß wohl, dass mein Bruder auferstehen wird. Ich weiß wohl, dass das nicht als Ende ist. Und dann Jesus sagt: Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Auferstehung irgendwann mal. Die Auferstehung ist also kein Ereignis. Martha, du hast etwas nicht verstanden. Ja? Martha ist eigentlich übersetzt Herrscherin. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass sie wirklich ihren Namen hier so ein bisschen Ehre machen möchte. Entgleitet die Situation aus ihren Händen. Sie hat Probleme damit, dass plötzlich das nicht so läuft, wie sie gerne hätte. Und das ist ein Zustand, den wir auch oft erleben, wenn die Situationen aus unseren Händen entgleiten. Und dann ist natürlich die Frage: Wie gehe ich damit um? Was kann ich anstellen und was kann ich sein lassen? Und da musste Jesus ihr beibringen und sagen: Martha, du musst eins verstehen, du hast schon eine hohe Theologie, aber eins hast du noch nicht ganz begriffen. Die Auferstehung ist nicht ein Ereignis. Die Auferstehung bin ich. Ich bin die Auferstehung. Und da musste ich erstmal selbst meine Theologie prüfen. Wisst ihr, wenn man so die Bibel liest und so denkt, ja, da wird eine Auferstehung geben, da zweifle ich nicht dran, wir werden alle verstehen. Aber Jesus sagt, die Auferstehung ist nicht ein Ereignis. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich. Auferstehung und das Leben sind eine Person. Es ist nicht zuerst ein Ereignis. Lassen Sie mal Text 25 nochmal lesen. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist das fünfte Ich-Bin-Wort, das Jesus hier kommuniziert. Und Glaube beginnt dort, wo wir Jesus persönlich in Anspruch nehmen. Wo wir sagen können, das ist für mich mein Glaube. Ich glaube, Herr Jesus, dass wo du bist, da ist Leben. Und das will Jesus eigentlich sagen. Wo ich bin, da ist Leben. Die Aura des Todes nimmt sich uns so in die Zwänge, dass wir oft nicht loslassen können. Und das ist genau das, was dort passiert. Die sind alle so vom Tod Lazarus betroffen und beklemmt. Die sind so gefangen von diesem Ereignis, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Köpfe aufzuheben und mal zu gucken, wer vor ihnen steht. Tod ist nicht Gottes Realität. Das kommt nicht ganz an. Das macht den Glauben aus, auch das in der Lage zu sein, in der Realität Gottes zu leben. Und ich möchte diesen Schwestern gar nicht vorwerfen, dass sie da schwachen Glauben hatten oder dergleichen. Nein, nein. Ich weiß ja nicht, wie ich mich da benommen hätte, ob ich besser abgeschnitten hätte. Das kann ich auch nicht sagen. Aber lernen will ich wohl von denen. Ja? Sie sind so von der Situation gefangen, von ihrer Realität, dass sie es noch nicht mal registrieren, dass die Auferstehung und das Leben neben ihnen steht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, in welcher Realität lebe ich? Was ist meine Realität? Lass uns essen und trinken, denn morgen bin ich tot. Was prägt mich, was führt mich? Ja, ist der Tod so, dass die Dominante in meinem Leben, habe ich gestern gelernt, dass die Dominante aufgelöst werden muss. Ich glaube, das ist genau hier der Fall. Ja? Diese Dominante Maria muss mal aufgelöst werden. Ja, ist der Tod meine Realität, in der ich lebe? Und Jesus musste ihr helfen und sagen, ich bin der Auferstehung, löst dich mal von der Zukunft. Die Zukunft ist gerade Gegenwart. Also Tod ist nicht die Endstation. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit mal lenken, womit das Johannesevangelium begonnen hat. Ja, lass uns mal Johannesevangelium Kapitel 1 aufschlagen, zu dieser herrlichen Einleitung, die Johannes uns hier gibt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm, also in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses Leben steht hier gerade und spricht. Also alles, wir müssen diesen Jesus uns mal genau vor Augen führen. Alles, was irgendwie im Leben ist, was atmet, was einen Hauch hat, was irgendwie existiert, ob eine lebendige Materie oder eben nicht, es ist alles durch das Wort dieses Herrn entstanden. Alles. Und dieser Herr steht vor der Martha, und Martha begreift das nicht, dass dieses Wort, dieses Logos, dass alles, also jedem Lebewesen, das Recht und Kraft gegeben hat zu existieren, neben mir steht. Jesus ist das Leben und alles Leben beginnt bei Jesus. Man kann also ohne Jesus auch gar nicht leben. Und dann möchte ich nochmal ganz herzlich Johannes 5, Vers 24 lesen. Ich würde sagen, das ist 29. Johannes 5, Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, verzeihen, das war Vers Kapitel 6, ein falscher Ansatz. Kapitel 5, Vers 29. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, eine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gottes Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Und das, was wir heute lesen, den Auferweckung des Lazarus, da kommen wir gleich zu, das ist die Veranschaulichung dieser Worte. Jesus sagt, das, was ich euch in Kapitel 5 gelehrt habe, dass alles, durch mein Wort, ich habe es nicht nur erschaffen, sondern ich werde alles, was tot ist, nochmal ins Leben zurückrufen. Durch mein Wort wird alles zurückkommen. Und wie das funktioniert, mache ich euch ein Exempel am Beispiel von Lazarus. Und da kommen wir gleich zu. Martha, Menschen, die mir vertrauen, sterben nicht. Martha, Menschen, die mir vertrauen, sterben nicht. Und für Martha war das eine unfassbare Information. Sie geht auf die Maria zu und sagt, Maria, der Meister da und ruft dich. Sie ist fertig. Sie musste erst mal Zeit einräumen, um zu verarbeiten. Und Maria ist eine andere Persönlichkeit, die Schöne. Und diese Persönlichkeit, die ist nicht nur schön vom Namen her, sondern auch von ihrer Art und Weise, wie sie mit Jesus umgeht. In Lukas 10, 39 sitzt die Maria zu Füßen Jesus. Hier in diesem Text kommt die Maria und fällt zu den Füßen Jesu. Und etwas weiter im Text, ein Kapitel weiter, wird die Maria die Füße Jesu mit ihren Haaren und mit Öl salben und mit den Haaren abtrocknen. Das ist ein Mensch mit stetig wachsendem Glauben. Zu Beginn ist es ein beginnender Glaube bei Maria. In unserem Text ist es ein aufrichtiger Glaube, auch wenn nicht zuerst vollkommener und stabiler Glaube, als aufrichtiger Glaube. Und im Kapitel 12 wird es ein Glaube sein, der wirklich gewachsen ist. Dort wird sie den Herr Jesus anbeten und verstehen, für was er gekommen ist, zum Sterben am Kreuz von Golgatha. Aber auch Maria begegnet dem Herrn mit dem Vorwurf, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Geschwister, merken wir, dass wenn solche Sätze immer kommen, dann ist ein Wachstumspotenzial für unser Glaube da. Da ist Potenzial zum Wachsen da. Wenn wir Jesus da sagen, Jesus, hättest du mal hier zugehört, wäre das nicht passiert. Das sind Momente, wo unser Glaube schwächelt. Momente, wo wir unseren Herrn in falschen Dimensionen ansehen. Das sind Momente, wo wir wachsen müssen. Was macht das mit unserem Herrn, wenn er Menschen trifft, die andauernd Zweifel aussprechen? Er weint. Warum weint unser Herr? Warum weint unser Herr, dass die 7 Zeichen, beziehungsweise 6 Zeichen, lange Diskussionen, lange Erklärungen, lange Zeugnisse, 4 Ich-Bin-Worte nicht ausreichend sind, um uns Menschen ein Glauben zu wecken? Es sind viele Menschen zum Glauben gekommen, gar keine Frage. Aber an dieser Stelle könnte man meinen, das greift nicht. Ich glaube, unser Herr weint nicht nur wegen Lazarus. Ich glaube, unser Herr weint nicht nur, weil Lazarus tot war. Natürlich ist das mit der Grund. Aber das ist nicht der hauptsächliche Grund. Ich glaube, dass unser Herr weint, weil Herr Jesus unsere Hoffnungslosigkeit sieht. Weil seine Lieben ihm nicht vertrauen. Er weint deswegen, weil sie ihm nicht vertrauen. Sie sind so an dem Tod gebunden, dass sie mit ihm gar keine Berührung haben. Der ist einfach nur Tröster, der im Sinne, ach du mein Lieber, es tut mir so leid, dass er gestorben ist. Ich kann ja für dich nichts tun. Das ist so die Vorstellung von den Schwestern. Ja? Weißt du, ich könnte dir jetzt was Trostpflaster verschreiben. Ich würde dir gerne, soll ich dir Geld geben? Ja? Soll ich was bezahlen, Beerdigung bezahlen? Das ist die Vorstellung, die wir haben, wenn es darum geht. Aber die greift nicht darüber hinaus. Und Herr Jesus hatte auch mehrfach, die Evangelien bilden das mehrfach ab, dass er am Ende seines Dienstes geweint hat. Auch Matthäus-Evangelium kennt das, im Kapitel 23, am Ende seines Dienstes, im Kapitel 23, Vers 37, sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hähne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Merken wir, mit welchem Schmerz und mit welcher Bitterkeit der Jesus das formuliert. Ich wollte euch versammeln, ich wollte euch zu mir bringen, wie eine Hähne ihre Küken. Ich wollte eine Einheit geben, ich wollte euch ein Zuhause geben, aber ihr habt nicht gewollt. Aber hier in dem Johannesevangelium finden wir eine Stelle, wo Jesus wirklich weint. Der Herr kann nichts mehr für sein Volk tun. Die Auferstehung des Lazarus ist das letzte Zeichen, das sie bekommen, um zu sehen, was sie eigentlich hätten haben können und wo sie Nein zugesagt haben. Also unser Unglaube bindet eben so ein bisschen die Hände. Ja? Wir werden sehr erschrocken sein, Geschwister, wenn wir eines Tages sehen werden, wie viel Segen mein persönlicher, ihr persönlicher Unglaube in ihrem Leben ferngehalten hat. Wir werden sehr erschrocken sein eines Tages. Wenn wir eines Tages im Himmel sind, wird Gott uns vielleicht zeigen, dass wie viele Möglichkeiten wir ausgelassen haben, wie viel Segen wir ausgelassen haben, weil wir ihm nicht vertraut haben. Weil ich ihm nicht vertraut habe. Wir werden das sehen. Hier ist das beste Beispiel dafür. Herr Jesus weint, weil Menschen einfach vom Tod so be- begriffen sind, dass sie die Auferstehung und das Leben so gut wie gar nicht wahrnehmen. Und das geht bis zum Grab durch. Und dann lesen wir im Text, der Herr Jesus ergrimmte im Geist und wurde sehr betrübt. Da merken wir die Situation unseres Herrn. Er wurde sehr betrübt. Der Unglaube macht was mit ihm. Ja, wenn wir Nein zu ihm sagen, wenn wir sagen, ich vertraue dir nicht, ich kann mit dir nichts anfangen, das ist nicht gleichgültig für unseren Herrn. Es tut ihm sehr, sehr weh. Er ergrimmte. Sein Zustand, sein Herzenszustand ist nicht so angenehm. Und die Tränen ist der Ausdruck dafür. Er weint, wenn wir nicht glauben. Das wird sehr deutlich in den Texten, dass die Tränen, die Herr Jesus vergisst, ist der Ausdruck seiner Seele. Vers 37 ist meines Erachtens die falsche Interpretation, wenn die meinen, das geht nur um Lazarus. Es geht darum, dass wir sehr begrenzt von unserem Herrn denken. Und das ist sehr schade für Lazarus. So denken die damals. Das ist sehr schade für Lazarus. Jesus hat nicht gereicht. Also, dass er Freund war und dass er mit Freunde Familie war. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Das ist auch der Unglaube. Und dann merken wir in Vers 38, da lesen wir nochmal, da ergrimmt er Jesus nochmal. Einige aber von ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben müsste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Da merken wir, dass er in diesem Unglauben einen Prozess gibt, ein Voranschreiten, und das ist immer schlimmer. Und am Grab steigert sich das noch, wir sind noch nicht fertig. Der Unglaube findet noch besseren Ausdruck. Und dieser Unglaube begleitet Jesus bis zuletzt. Und ich glaube, deswegen weint Jesus auch. Ich meine, wir werden eines Tages weinen, wenn wir diesen Unglauben begreifen werden. Wir werden weinen, warum wir nicht vertraut haben. Wir werden weinen, warum wir nicht auf sein Wort gehört haben. Wir werden auch weinen. Aber im heutigen Text weint Herr Jesus, weil wir keinen Anschluss finden. Er ruft uns an und das Einzige, was wir ihm sagen, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und das ist die Herausforderung, die Herr Jesus hat. Er weint. Das ist nicht einfach so, naja gut, ruf ich nochmal an. Ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt der Geschichte, der ist wesentlich kürzer, aber da kommt die Kulmination, da kommt die Auflösung, die Dominante verliert ihre Macht, die wird herrlich aufgelöst. Ich finde es sehr, sehr, sehr klasse, wie unser Herr das macht. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Hülle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, der liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hob sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst sie binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Er stinkt. Das ist gewöhnlich kein Kompliment, wenn man das zum Bruder sagt. Aber in diesem Fall passte das. Die Schwester sagt zu Jesus, er stinkt, da waren schon 4 Tage vorbei. Für Juden war das wichtig, dass die 4 Tage rum sind, weil die Juden glaubten, dass der Geist des Verstorbenen noch irgendwie 3 Tage über die Leiche schwebt und dass da noch eine gewisse Veränderung möglich ist. Das war der Glaube der Juden damals. Deswegen hat Jesus auch gezögert, damit auch jeder Zweifel weggenommen werden kann, Lazarus war wirklich tot. Ja, und die Schwestern, die waren gut im Bilde. Also 4 Tage bei den Zuständen damals, der ist so tot, dass er fast wieder lebendig ist. Ja? Der Prozess, der Verwesungsprozess hat schon begonnen. Herr, du hast keine Chance. Das ist ja die Aussage dabei. Ne? Wo willst du hin, Herr? Der stinkt. Das ist keine Chance. Die Verwesung hat schon angesetzt. Wenn Gott uns hören würde, also richtig auf uns hören würde, ich glaube, es gäbe kein Wunder. Ich bin ja so dankbar, dass Gott nicht auf uns hört. Dass Gott trotzdem das tut, was er für richtig hält. Und deswegen erleben wir auch Wunder. Und dann sagt Herr Jesus zu ihr, du musst eins begreifen, der Glaube ist der Zugang zur Herrlichkeit. Wenn du nicht glaubst, siehst du nichts. Das ist entscheidend. Und jetzt kommt eigentlich ein Gebet und ich finde es erstaunlich, wenn man so drüber hinwegliest, dann findet man die Zusammenhänge nicht so schnell. Aber merken wir, dass dass Herr Jesus betet, ist sein Anliegen, ist nicht unser Glauben auf ein Wunder zu binden, sondern vielmehr auf das Gebet mit dem Vater. Manche Menschen, manche Christen sind ja so scharf drauf, irgendwie Wunder zu bringen, damit dann der Glaube der Nichtgläubigen geweckt wird. Aber der Jesus macht das ganz anders. Der Jesus, bevor er ein Wunder macht, bevor er den Lazarus auferweckt, betet er. Er redet mit dem Vater. Und in diesem Gespräch mit dem Vater sagt er, warum er betet. Lass uns nochmal lesen. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sage es, damit sie glauben. Und da merken wir, das ist das Entscheidende, was unser Glauben bewegt. Das Entscheidende ist, dass Herr Jesus vom Himmel gekommen ist, dass der Sohn des Vaters ist und dass zwischen dem Herrn Jesus und dem Vater eine Einheit ist und dass wir in Kapitel 10, Vers 30 gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Das ist die Veranschaulichung von diesem Text. Ich und der Vater sind eins. Und darauf kommt es Jesus an. Jesus will, dass unser Glaube an sein Gebet und an seine Worte gebunden wird und nicht an Wunder. Wunder sind auch gut, so ist das nicht. Dafür sind es auch 7 Zeichen da. Aber er betet hier. Er betet, dass unser Glaube gegründet ist. Und er dankt dem Vater und sagt, ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Ich weiß, dass wir in einer Verbindung stehen. Und ich sage das, Herr Vater, damit sie glauben. Da merken wir, dass Herr Jesus vor seinem Dienst ein Gespräch mit dem Vater aufsucht. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt, da wo der Unglaube aufhört. Leider bricht uns die Geschichte nicht, wie die Menschen darauf reagiert haben, als sie Lazarus gesehen haben. Die Geschichte hört damit auf, dass Lazarus herauskommt, weil Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Und Augustinus sollte mal gesagt haben, wenn Herr Jesus dort nicht den Namen Lazarus erwähnt hätte, da würden die ganze Gräber leer werden. Hat mal Augustinus gesagt, sollte mal gesagt haben. Und er sagt, Lazarus, komm mal heraus. Und die Kraft und die Macht Gottes hat ihn nicht nur auferweckt. Das ist sehr wichtig im Text zu sehen, Geschwister. Das war nicht nur ein Auferwecken des Lazarus, sondern dieser gebundene Mann mit Tüchern, der wurde auch nach vorne befördert, raus aus der Hölle. Und erst, wo er draußen stand, sagt, macht ihn frei, dass er gehen kann. Merken wir, ich hätte gerne die Martha gesehen. Diese Auflösung der dominanten Person, ja? Wie löst sie sich da auf, wenn sie diesen Menschen da sieht? Ja? Wenn die Lazarus dann vorne steht, wie würden sie reagieren? Die Kraft und die Macht Gottes hat ihn auferweckt. Und das ist exemplarisch, Geschwister. Lässt Gott uns seine Macht sehen. Am Beispiel Lazarus zeigt er, wie meine und ihre Zukunft aussieht. Tod hat nicht das letzte Wort. Wir sind zum Leben bestimmt. Und sie müssen beantworten, mit oder ohne Christus. Wir sind zum Leben bestimmt, wir sind nicht zum Tod bestimmt. Jesus sagt uns in seinem 5. Ich-Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Aber sie werden auch leben, sie werden auch danach leben, auch wenn sie nicht glauben. Nur halt ohne Jesus. Es werden alle auferstehen, wie wir gelesen haben, die Gutes und die weniger Gutes getan haben. Und das ist unsere Entscheidung heute, unser Unglauben beiseite zu legen und anfangen, Gott zu vertrauen. Ich werde auferstehen, was macht diese Wahrheit mit mir? Wenn Gott einmal ihren Namen rufen wird, Peter, Vitali, Olga, komm mal raus. Sie werden kommen. Sie werden kommen. Und dann ist nur die Frage, werden sie zum ewigen Leben kommen? Oder zur ewigen Verdammnis. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass diese Geschichte uns einerseits Ihre Zukunft zeigt, was mit Ihnen, mit mir passieren wird, aber andererseits auch die Möglichkeit, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, indem Sie glauben. Glauben, dass er Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und der wird leben, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das wünsche ich von ganzem Herzen, dass diese Wahrheiten unser Leben prägen. Wäre es nicht schade für unser Leben, wenn wir die Macht Gottes erst in der Auferstehung erleben? Wäre es nicht schade, Geschwister, wenn wir unser Leben leben, 50, 60, 70 Jahre, weiß nicht, und diese Macht der Auferstehung erst dann erleben, wenn wir tot sind und dann diese toten Elemente dann quasi mit Macht zusammengerufen werden? Wäre es nicht schade, wenn wir diese Auferstehungskraft auch heute, hier und jetzt in unserem Leben erleben können? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich glaube, dass dieser Glaube, dass er Auferstehung und das Leben ist, zwar den Tod nicht verdrängt, aber mir die Fähigkeit gibt, mit dem umzugehen. Ich wünsche so sehr, dass dieser Glaube an unseren Herrn Ruhe schenkt für ihr Leben. Und dass man gelassen leben kann. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der den Tag verkürzen oder verlängern kann. Das gibt es nicht. Die Uhr Gottes, die bestimmt, wann der Tag zu Ende ist. Und solange dieser Tag da ist, ist es Möglichkeit, rumzuwandern, unseren Herrn zu finden, Frieden zu finden und Erlösung zu haben. Und das wünsche ich von Herzen, dass wir unseren Herrn erleben. Die Auferweckung des Lazarus ist die Auferweckung, damit unser Herr verherrlicht wird. Nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Wenn Sie heute zum Glauben kommen und sagen, Herr, ich vertraue deinen Worten, dann wird Gott, unser Herr, verherrlicht. Und dass Sie zum Glauben gekommen sind, das ist die Verherrlichung Gottes. Unser Gott wird verherrlicht, weil Menschen glauben. Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und womöglich ist das heute Ihre Reihe. Vertrauen Sie sich immer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen dabei. Wir wollen beten.